Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde in Bonn-Beuel. Wir freuen uns sehr, bei euch sein zu dürfen. Wir, meine Frau Helene, mein Name ist Alexander, die Familie Braun. Wir sind seit bald 30 Jahren verheiratet, haben 3 Kinder und Robert sagte bereits, wir kommen aus einer Gemeinde, aus Porta Westfalica. Dort sind wir seit dem Jahr 98 zu Hause und dürfen dort gemeinsam Gott dienen. Gestern waren wir mit einigen Ehepaaren eurer Gemeinde zusammen. Es war ein wunderschöner Abend, es war so wunderbar hergerichtet und es hat so lecker geschmeckt. Ich hoffe, dass der nächste Abend schon in Planung ist. Beneidenswert für die Ehepaare in eurer Gemeinde. Wir wollen uns heute gemeinsam auf das Wort Gottes konzentrieren und ich habe davor aber ganz herzliche Grüße aus meiner Gemeinde mitgebracht. Das habe ich fast vergessen, ich sollte unbedingt hier grüßen. Denn wir beten noch immer wieder für euch, ohne euch als Gemeinde zu kennen, weil wir den Dienst der Familie Koop kennen. Zwischendurch sind Robert und Olga bei uns und dann meldet er sich und sagt, was kann ich euch als Gemeinde Gutes tun? Und zwischendurch kommt das zu einer Predigt oder zu einem Einsatz bei der Jugend. Wir sind enorm dankbar dafür und freuen uns über jeden Fortschritt, den Gott euch hier bei euch schenkt. Auch über diese neuen wunderschönen Räumlichkeiten, denn die alten Räumlichkeiten waren kleiner, glaube ich. Diese sind definitiv schöner. Das habt ihr so gut gemacht, man fühlt sich hier richtig wohl. Gott die Ehre, dass er euch dieses Geschenk gemacht hat. Und wir wollen beten, dass diese Bänke voll gemacht werden, dass ihr gezwungenermaßen nach dem neuen Raum Ausschau halten müsst. Ich möchte euch kurz mitnehmen zu einem Thema, so auf einen Weg der Dankbarkeit heute. Bevor ich das tue, keine Predigt ohne meinen Kakao, habe ich gesagt. Ich muss etwas vorbereiten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das so läuft. Es ist ja immer so ein stündiges Thema. Zuerst die Milch oder zuerst den Kakao? Milch zuerst? Kakao zuerst? Ich wusste es, dass es in dieser Gemeinde auch keine Einigkeit über diese Frage herrscht. Okay, Robert, bitte. Also Milch oder Kakao? Also wer ist für die Milch zuerst? Okay, und für den Kakao? Die Mehrheit. Also, okay, mal gucken. Also, ist er fertig oder gehört noch was dazu? Rühren, okay. So, den lasse ich ja mal stehen. Den brauche ich später, wenn ich Durst habe, aber erstmal zu der Predigt. Und zwar war ich vor kurzem auf einer Fachtagung von meiner Firma, wo ich angestellt bin. Es ging um das Thema Pflege. Es waren meistens so Besitzer oder Pflegedienstleiter von verschiedenen Pflegediensten und der Betreiber dieser Tagung, der Fachverband, hatte eine besondere Überraschung geplant und die wurde dann angekündigt mittendrin und dann kam ein Glückscoach raus, also so ein Glücksmentor, der sollte jetzt uns 2 Stunden lang beibringen, wie man glücklich ist, wie man glücklich sein kann, trotz allen möglichen Dingen und das war schon so ein bisschen crazy für mich. Also das war eine Riesentagung, ich weiß nicht, 300 Leute. Und das, was er so erzählt hat und die ganzen Übungen, die er mitgebracht und plötzlich aus dem Stegreif glücklich zu werden, die haben mich schon nachdenklich gestimmt. Und dann in einer Zeit, wo alle Augen schließen mussten und so weiter und so fort, dachte ich, guck mich mal um, wie vielen Menschen es auch so komisch vorkommt. Und ich stellte fest, keinem kam es so komisch vor. Sie waren alle dabei, glücklich zu werden. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Also glücklich zu sein, das ist schon ein Bedürfnis von uns Menschen. Und dann habe ich mal früher gelesen, dass unser Glück von so einem, das hat man erforscht, so sagt man es, ich weiß nicht, inwiefern man das als vertrauenswürdig bezeichnen kann, aber die Glücksforscher haben gesagt, dass wir als Menschen einen Glücksausgangspunkt haben. Der liegt irgendwo in unserem Leben und wir sind ja bestrebt, dass wir glücklich werden. Und so als Beispiel, ich will ein schnelles, starkes Auto haben als Mann, ja, das macht mich glücklich, glänzend, viele PS und so weiter, man arbeitet hin, man überzeugt den Ehepartner vielleicht und dann irgendwann mal kauft man sich endlich dieses Auto und dann ist man glücklich. Wie lange? Und die Forscher haben gesagt, das Phänomen ist das, dass wir dann uns von unserem Glücksausgangspunkt ins Positive zum Beispiel entfernt haben, für eine gewisse Zeit und so durchschnittlich, also ein halbes Jahr, und so langsam kämen wir zu unserem Glücksausgangspunkt zurück. Wir brauchen die nächste Glücksspritze, damit wir wieder glücklicher werden. Aber das Phänomen ist das, wir kehren immer wieder zu dem Punkt zurück. Und das schlägt auch ins Negative ähnlich. Also wenn wir so ein negatives Erlebnis haben, ist es nicht selten so, wir kehren zurück zu unserem Glücksausgangspunkt. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich kam dann auf einen Bibelvers, wir hatten den als Jahreslosung. Ihr kennt das mit Sicherheit, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und die Bibel wusste bereits, wir brauchen einen Ausgangspunkt, bei dem wir wirklich stetig Glück erleben können. Und der Psalmdichter sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glücksausgangspunkt. Und ich bin überzeugt, dass dieser Glücksausgangspunkt, Gott nahe zu sein, sehr, sehr eng mit dem Thema Dankbarkeit zusammenhängt. Lass uns heute darüber nachdenken. Denn das ist ein wesentliches Element dafür, dass wir ebenfalls das Glück bei Jesus verspüren. Entweder leben wir es oder wir leben es nicht und dann ist das ein Riesenproblem für uns, das Thema Dankbarkeit. Und die Bibelstelle, die ich heute dran nehmen könnte, kennt ihr aus Lukas Evangelium Kapitel 17. Und das ist eine Geschichte, kein Lehrtext, sondern einfach eine Geschichte. Wir hören einfach mal hinein. Und dort heißt es ab Vers 11, und es begab sich, als er, Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegnete ihm 10 aussätzige Männer. Sie standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lass uns noch mal ganz kurz in den Text hineinschauen, so ein paar Stichpunkte rausgreifen. Also die Gruppe ist unterwegs nach Jerusalem. Also Jesus ist fast in Jerusalem angekommen und sie zogen mit Jüngern zusammen durch das Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. In Samarien lebten die Samariter, in Galiläa lebten die Galiläaliter oder die Galiläer, die Juden. Das sind auf jeden Fall zwei Gruppen, die uns ganz kurz noch beschäftigen werden. Und kurz vor einem Dorf begegnen Jesus mit seinen Jüngern 10 Aussätzige. Und das ist das erste wichtige Wort für uns heute, der Aussätzige. Und im vorgesehenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sieht diese Gruppe, er hört sie und er fordert sie auf. Er sagt, geht zu den Priestern. Geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen, dass ihr geheilt seid und auf dem Weg dorthin werden sie gesund, sagt die Geschichte. Und einer von ihnen läuft zu Jesus zurück und er läuft mit einem festen Ziel. Er möchte Gott danken. Und dort steht geschrieben, laut lobt er Gott. Also man darf Gott laut preisen. Das sollten wir tun, dass wir unsere Stimmen erheben und Gott laut loben, ihn preisen. Das sollten wir ruhig tun. Und er warf sich vor Jesus nieder, er dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Und Jesus fragt ihn, waren es nicht 10 gewesen? Wo sind die anderen 9? Wie kann das sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Und dazu sagt Jesus, dazu doch noch ein Fremder. Okay, 2 Punkte für uns. Die Aussätzigen. Neben dem damaligen Judentum waren die Aussätzigen aus der Gesellschaft verstoßen. Das war eine schlimme Krankheit und ursprünglich geschah das aus gesundheitlichen Gründen. Gott hat das ja auch verfügt. Es war eine ansteckende Krankheit und die Israeliten, wo sie zusammen unterwegs gewesen sind, sollten die Ansteckungsgefahr vermeiden. Wir kennen es ja aus der Corona-Zeit auch recht stark. Und dort hat man sich wirklich geschützt, indem man Isolation betrieben hat. Und so entstanden Leprakolonien, ist uns vielleicht auch bekannt und vielleicht haben wir uns auch schon gefragt, warum es so viele Aussätzige in der Bibel gibt, die Krankheit besonders verbreitet war. Ein Grund war gewesen, man hat sehr genau geachtet, was so an der Haut passiert und wenn irgendwas, so ein Ausschlag an der Haut sichtbar wurde, da war es schon ein Alarmzeichen, das könnte Aussatz gewesen sein. Es war Gefahr und ein Grund war dann gewesen, dass man alle möglichen Dinge auch als Aussatz erstmal wahrgenommen hat. Heute würde man zum Beispiel sagen, wenn Neurodermitis zum Beispiel kommt, das war sofort so ein Alarmzeichen. Und dann stell dir vor, du bist so ein jüdischer Mann. Du bist vielleicht erfolgreich, du hast vielleicht ein Geschäft, du hast deine Familie, du hast deine Freunde, du hast deinen Platz in der Gesellschaft und eines Tages merkst du, da ist irgendwas an der Haut und dein Weg ist sofort zu der Gesundheitspolizei. Du musst es wirklich dich zeigen, den Priestern, und sie haben gesagt, okay, raus. Auf Wiedersehen, das alte Leben. Auf Wiedersehen, Firma, Familie, Gesellschaft, Freunde. Raus, komplett raus, ausgestoßen, Aussatz. Für den Rest, womöglich für den Rest deines Lebens. Jetzt ist die Leprakolonie deine Norm und dein Zuhause. Und zusätzlich kam noch dazu, dass es hier und dort auch eine ungesunde Theologie herrschte. Man hat nämlich diese Krankheit auch mit Schuld verbunden. Man hat gesagt, Mensch, das geschieht nicht einfach so, dass du Aussatz gekriegt hast, dass du eine Krankheit gekriegt hast. Du musst was Schlimmes getan haben. Und Gott bestraft dich einfach. Und das war eine schlimme Theologie. Das setzte dem Ganzen noch immer so eine Last auf bei den Menschen, die krank geworden sind. Und dann waren sie dort. Und wenn es plötzlich wirklich ein Wunder geschah, dass nichts mehr an der Haut zu sehen war, musstest du wieder quasi zu dem Priester. Und er hat sich dann deinen Körper angeschaut und sagte, es tut mir leid, da hast du noch was? Raus. Oder vielleicht ist alles in Ordnung, du kannst zurück in dein Leben. Das ist der erste Punkt. Wir reden von diesen Aussätzigen. Jesus berichtet uns in dem Evangelium von diesen Menschen. Der zweite Punkt, den wir merken müssen, es ging nicht nur um die Aussätzige. Es gab einen Mann, der aus Samarien kam, ein Samariter. Und wir haben so ein verklärtes Bild über die Samariter, ja, der barmherzige Samariter. Das ist sofort so ein positiv besetztes Bild bei uns Bibelkennern. Das müssen wir so ein bisschen korrigieren, wenn wir die Bibel lesen, denn die Samariter der damaligen Zeit waren nicht positiv besetzt. Und wir merken es hier auch, zum Beispiel, wo die Jünger unterwegs sind, meiden sie das Gebiet von Samarien. Sie nehmen sogar einen Umweg in Kauf, über Jordan zu treten und das Gebiet von Samarien zu umkreisen und nicht direkt durchzuziehen, weil mit den Samaritern wollte man nichts zu tun haben. Sie waren quasi ausgestoßen, quasi Aussätzige. Warum ist das passiert? Wir müssen uns so ein bisschen geschichtlich uns das vorstellen. Das hängt mit der Geschichte der Region auch zusammen. Es gab mal das akkadisch-assyrische Reich, ein Reich, das, je nachdem wie man es zählt, sehr, sehr lange funktionierte. Manche Zählungen sagen sogar, bis 1500 Jahre hat es bestanden. Das ist Wahnsinn für ein großes Reich. Und sie waren langhaltend und waren brutal im Bereich des Bekämpfens ihrer Konkurrenten. Sie haben es brutal gemacht. Und die Völker drumherum zu der damaligen Zeit haben sie gefürchtet und gehasst wegen ihrer Brutalität und ihrer Vorgehensweise. Und das Ganze geschah dort in diesen Gegenden, die Ausbreitung dieses Reiches. Und alles Mögliche an Brutalität war in der Tagesordnung. Folter, schlimme Eingriffe in die ganze Völkergeschichten. Und alle hassten, wie gesagt, der Assyrer. Irgendwann mal hat man sie auch bekämpft und auch niedergeschlagen und ihre Hauptstadt der damaligen Zeit, Ninive, hat man komplett niedergebrannt. Und wo sie dann geherrscht haben, haben sie auch irgendwann mal im 8. Jahrhundert vor Christus halb Israel überrannt und sie haben das nördliche Königreich, einschließlich der Stämme von Ephraim und Manasse, eingenommen. Das gehörte zu der Geschichte von Israel. Diese Geschichte geht unserer Geschichte vorweg. Und sie haben es eingenommen und ihre Taktik war gewesen, sie haben dann in die Territorien, die sie eingenommen haben, haben sie Assyrer versetzt, also als Völkergruppen, und haben sie dort bevölkert, also hingesiedelt. Mit einem Ziel, sie wollten das Volk, das sie besiegt haben, auszüchten, vermischen. Es sollte keinen Widerstand mehr geben und so wurden auch Assyrer quasi angesiedelt in dieser Region, die wir jetzt auch als Samarien kennen. Und es gab eine Vermischung, so lebte man als Mischehen längere Zeit und irgendwann mal war das akkadisch-assyrische Reich Geschichte, aber diese Menschen lebten nach wie vor dort mit all ihrer Geschichte und sie suchten nach ihrer Identität. Zu wem gehören wir denn nun? Wer sind wir denn? Und da gab es das starke Volk Israel mit einer sehr starken Identität. Wir kennen so ein bisschen aus unserem Dorf. Wir sind in ein Dorf gezogen. Es ist so schwierig, so eine Dorfidentität anzunehmen. Man hat uns gesagt, vielleicht werden eure Kinder irgendwann mal als unsere anerkannt werden, ja. Dort war das ebenfalls. Und die Samariter haben gesagt, okay, die haben eine Identität. Reinzukommen Keine Chance, sie sind verhasst bei denen. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Sie haben ihre eigene Identität gebaut. Sie haben sich angelehnt an die Juden und sie haben gesagt, okay, was haben die Juden denn? Sie haben zum Beispiel die Tora. Das hat ihnen Wert gegeben. Das Wort Gottes gibt Menschen Wert und das ist wichtig. Und sie haben gesagt, wir brauchen es auch. Aber die Juden sagen, das ist unsere Tora. Dann haben sie gesagt, dann haben wir eine eigene Tora. Dann haben sie eine eigene Tora gebastelt, das samaritanische Pentateuch. Und dann haben sie gesagt, wir haben auch eine Tora. Wir haben auch etwas. Und dann haben sie geguckt, die Juden haben den Tempel und einen Berg, den heiligen Berg. Der war ihnen wichtig. Gott hat Bund geschlossen. Abraham, all diese Geschichten verbanden sie damit. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen auch einen Berg. Dann gab es den Berg Garizim. Und dort haben sie auch einen Tempel, eine Art Tempel aufgebaut und haben gesagt, wir haben auch einen Berg. Wir haben auch einen Tempel. Und dort haben sie Gott angebetet. Und das waren die Samariter. Und die Juden, wo sie es gehört und mitbekommen haben, gesagt, ihr seid Heretiker. Also das ist Heresie, das ist Irrlehre. Das ist noch viel schlimmer, als Heiden zu sein. Und das hat natürlich nicht dafür beigetragen, dass die beiden Völker so eine Verständigung hatten. Sie waren verhasst, sie waren missachtet von den Juden. Und das macht das Gleichnis übrigens vom barmherzigen Samariter so spannend und so spannungsgeladen. Also bei dieser Begebenheit war auch ein Samariter dabei. Juden und Samariter, das ist das Besondere. Und das erleben wir auch in unserer Zeit, wenn die große Tragik hineintritt, plötzlich werden auch Grenzen verwischt. Und irgendwie geht's dann doch, wenn die Last so groß wird. Und hier bei diesen 10 Aussätzigen, 9 Juden, ein Samariter. Tragische Umstände haben sie zusammengeschweißt. Und jetzt, das ist die Ausgangslage zum Verstehen unserer Geschichte. Jetzt sind sie gemeinsam, sie haben von Jesus irgendwie mitbekommen und jetzt merken sie, er ist dort und sie schreien, Jesus, erbarm dich unser. Warum rufen sie von Ferne zu? Weil es Vorschriften gab, so wie es vorgeschrieben ist, steht es geschrieben. Ich glaube, 50 Meter mussten sie einhalten, ansonsten haben sie sich schuldig gemacht und konnten auch zum Teil umgebracht werden. Und deswegen in einem Abstand riefen sie, Jesus, bitte, hilf uns, erbarm dich über uns. Das war ganz normal, dass sie von Ferne einem Menschen begegnen konnten. Und wenn Menschen dann gesehen haben, dort kommt ein Aussätziger und ruft, unrein, unrein, dann hieß es, ein Aussätziger. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Kinder dann zusammengepackt wurden und weg von ihnen. Was für ein Zustand. Stellen wir uns diese totale Isolation und Ablehnung vor. Sie hatten kein Zugehörigkeitsgefühl und die Schlimmste war ja nicht die Krankheit selbst, sondern wirklich dieses Ausgestoßensein. Das ist übrigens auch das Schlimmste, was wir Menschen antun können, wenn wir sie ausstoßen. Wenn wir sie nicht annehmen. Wenn wir sie nicht mitnehmen. Und sie rufen zu Jesus, Herr, heile uns. Ist es euch aufgefallen, was Jesus ihnen antwortet? Er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Das ist der normale Weg, wenn man rein geworden ist. Habt ihr davor gelesen, dass sie rein geworden sind? Nein, sind sie nicht. Das ist so das Interessante, worauf wir auch noch zu sprechen kommen. Er sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Und dann berichtet die Bibel, als sie sich auf den Weg machten, auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Nehmen wir das kurz als Gedanke mit. Als sie beim Tempel ankamen, und jetzt müssen wir so ein bisschen uns das vorstellen, also das könnten wir auch nur als Vorstellungsgeschichte uns erzählen, konnten sie sich den Priestern zeigen und die Priester haben dann gesagt, staunend, ja schaut mal, ihr seid gesund. Und die Sache ist die, der Samariter war in der Gruppe von den Juden dabei. Jesus war durch und durch jüdisch, er war ein Rabbi, er hat jüdisch gelehrt und er redet zu jüdischen Menschen. Aber irgendwie ist dieser Samariter mit dabei. Er gehört zu diesen 10 Männern und Jesus sagt zu den 10, geht und zeigt euch den Priestern. Jetzt versuchen wir die Sicht des Samariters mal anzunehmen. Wo war der Tempel der Samariter? Auf den Bergen, auf dem Garizim. Sein Tempel und seine Priester waren nicht in Jerusalem, weiter nördlich, auf dem anderen Berg. Vielleicht dachte er, ich weiß es nicht, was er dachte, vielleicht dachte er, Jesus hat sich vielleicht vermutlich geirrt und hält mich vielleicht für einen Juden, dass er mich in den Tempel mitschickt. Vielleicht dachte er, vielleicht, ich gehe eben mit und schaue, was passiert. Er hatte sich in dieser Gruppe mitbewegt und jetzt sagt Jesus zu ihm, zeigt euch den Tempel, im Tempel. Und stellt euch vor, einem Samariter war der Zugang zu vielen Bereichen nicht erlaubt, verwehrt. Sie durften nicht. Und trotzdem sollte er, ein Samariter, sich einem jüdischen Priester zeigen. Und ich kann es mir richtig vorstellen, so ein Samariter kommt zum Priester und dann sagt er zu ihm, was machst du hier? Wie kommst du darauf, dass du mich, einen jüdischen Priester, einen heiligen Menschen, überhaupt belästigst mit deiner Not? Du gehörst nicht zu unserem Volk. Das ist so meine Vorstellungskraft, was passieren kann. Es kann durchaus in unserer Zeit ähnlich passieren. Ich kann mir vorstellen, dass er mit einer schlimmen, bizarren Erfahrung rechnen musste. Aber erstaunlich ist, er lässt sich darauf ein. Wichtig ist noch, der Samariter, wir haben ja die ganze Geschichte vor Augen, dieser Samariter, der kannte die Geschichte ja nicht. Er verstand die Situation nicht richtig. Er hatte nur dieses Wort von Jesus, seinen starken Wunsch im Herzen, und er wusste nur, ich bin nicht jüdisch. Möglicherweise war er noch nie beim Tempel. Ich glaube auch nicht, dass er in diesem Moment wusste, dass er gesund werden würde unterwegs. All diese Dinge gehörten zu seinem Denken in dieser Situation. Ich glaube auch nicht, dass er es in dem Moment sofort so für möglich gehalten hat. Ich kann mir vorstellen, und da finde ich mich wieder, dass er ganz normal, wie du und ich, eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten gedacht hat, so als Samariter mit all den Möglichkeiten, die er als Samariter hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Aber er war auch einer, der sagte, ich weiß nicht, was passiert. Ich mache mich aber auf den Weg. Ich gehe los. Ich habe nichts Besseres auch zu tun. Ich versuch's einfach mal und ich schaue, was passiert. Wenn Jesus mich auf diesen Weg schickt, ich gehe los. Und dann sagt die Bibel, während er auf dem Weg ist, zusammen mit den Neuen, dann passiert ein Wunder. Er wird geheilt. Und diese Geschichte ist für mich so erstaunlich. Und dann, welcher der 10 Männer kommt zurück, um zu danken? Nur er, der Samariter, und möchte heute den Fokus auf ihn setzen. Vielleicht sagt er sich wohl, Mann, es hat funktioniert, krass, ich bin gesund geworden. Und Jesus sagt zu ihm, wurden nicht alle gesund? Sind nicht alle geheilt? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht so ein Dialog, die Bibel berichtet uns ja wirklich so einen Auszug aus dem Ganzen, aber vielleicht sagt er zurück zu Jesus, ja, nur 10 sind heilig geworden, aber die anderen, vielleicht hat er irgendwelche Dinge zu tun, vielleicht wichtige Dinge, vielleicht das Geschäft und so weiter. Hast du nichts Wichtiges zu tun? Hast du kein Geschäft, keine Familie, wo du hinlaufen könntest? Doch, Jesus, aber ich bin ein Samariter. Jesus, ich bin ein Samariter. Vielleicht hast du es nicht gemerkt, was du getan hast. Ich bin ein Samariter. Ich habe es nicht verdient. Ich war noch nie auf dem Tempelberg vielleicht. Ich bin ein Samariter. Mir steht es nicht zu. Was lerne ich heute von diesem Samariter? Denkt die, Jesus wusste, dass in dieser Gruppe ein Samariter versteckt war? Ganz sicher. Allein schon vom Aussehen her haben sie sich leicht unterschieden, sagt man. Aber Jesus ist ein Kenner, nicht nur von unserem Aussehen, sondern vor allem von unseren Herzen. Jesus wusste es sehr wohl. Jesus macht nichts einfach so, auch heute nicht. Und Jesus, der ihn kennt, Jesus, der sein Denken, seine Ausgangslage kennt, dieser Jesus schickt ihn zum Tempel. Und ich kann es mir so richtig vorstellen, wie Jesus das macht. Das ist wiederum meine Vorstellung. Und denkt, ich will schauen, wie der Glaube, wie das Gottesbild von diesem Mann sich verändert, wie er reagiert. Und vielleicht macht er das, damit wir heute gemeinsam nachzudenken haben. Vielleicht auch darüber, dass wir Gott auch heute, wie damals, genauso nicht einzuschränken haben. Wisst ihr, das kann so schnell passieren, dass wir unseren Herrn Jesus Christus in eine Schublade reinstecken. Das kann mir so schnell passieren. Ich mag es, mit Schubladen zu arbeiten. Das ist so gefährlich. Es ist auch so gefährlich, gerade mit Gott damit zu arbeiten. Gott ist in keiner samaritanischen Schublade. Gott, damals und auch heute, ist auch in keiner jüdischen Schublade. Gott ist souverän. Er ist in sonst keiner anderen religiösen Schublade. Er ist Gott. Und wenn er uns sagt, dass wir das eine oder das andere tun sollen, dann machen wir uns besser auf den Weg. Dann sollten wir es tun. Ich denke da an die Situation in meiner Familie damals vor 20 Jahren. Es war gerade 20 Jahre gewesen in dem Sommer. Da gab es einen Mann, einen Missionsleiter vom ICW, der mit uns einen Missionseinsatz vorbereitet hatte, Dieter Deika, und wir saßen abends und sprachen über Jugendarbeit. Ich habe Jugendarbeit in der Gemeinde getan. Er sagte: Mensch, bist du denn so ausgerüstet und fähig, das zu machen? Ich, demütig wie ich war, sagte: Nein. Ja, warum gehst du nicht zur Bibelschule? Ja, ich habe mir mal früher Gedanken gemacht. Ich habe Kurse besucht, Gemeindebibelschule zusammen mit meiner Frau. Aber ja, nee, das geht jetzt nicht mehr. Warum nicht? Und ihr merkt, also ich habe so ein Schubladendenken. Ja, ich kann es dir erklären, Willi. Ich habe eine Familie. Wir erwarten das dritte Kind. Wir haben gerade gebaut. Und zur Ausnahme haben wir eine Menge Schulden dafür gemacht. Ich habe einen guten Job. Ich habe gerade eine Fortbildung hinter mir. Ich habe eine Gemeinde, die ich liebe. Ich habe einen festen Dienst. Diesen Dienst kann keiner andere in der Gemeinde machen. So denken wir öfter. Und all diese Gründe habe ich ihm erklärt. Und dann fragt er mich: Wie alt bist du denn? Ich bin 29. Er sagt: Ja, du kannst auch BAföG beantragen. Und wisst ihr, Gott hat mich an diesem Abend gepackt in meinem Herzen. Es geschieht selten, dass ich mal aus solchen Gründen heraus nicht schlafen kann, aber diese Nacht konnte ich nicht schlafen. Und ich merkte, Gott arbeitet an meinem Herzen und an meinen Schubladen. Und irgendwann mal hatte Gott mich in dieser Nacht so weit, dass ich sagte: Ich habe echt das Gefühl, Gott schickt uns auf die Reise. Und dann war die Frage: Wie reagiert Helene da drauf? Ja, wie bringe ich meiner Frau sowas bei? Sowas Verrücktes. Und dann morgens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie ich gefragt habe, und sie sagte zu mir: Doch klar, wir machen das. Gott hat das schon längst mit mir geklärt. Das war ein großes Aha-Erlebnis, wo Gott wieder meine Schubladen einfach mal anders sortiert hatte. Und dann dachte ich: Okay, aber was ist mit der Gemeinde? Andreas Peters, unser Ältester der Gemeinde, hat nämlich an einem Abend zuvor gesagt, wo ich sagte: Andreas, das geht ja nicht. Doch, das kriegen wir hin, sagte er. Und man kann ja viel daherreden. Ich habe ihn angerufen. Mein letzter Strohhalm: Andreas, hast du es ehrlich gemeint? Es wurde still am Telefon. Und er sagte: Warum? Sag, wir überlegen zu gehen. Und es wurde möglich. Und jemand hat den Dienst in der Gemeinde übernommen. Es ist immer so im Reich Gottes. Es gibt immer Menschen, die dann Dinge übernehmen. Wir sind nicht unersetzlich. Und was wir dann erlebten, ihr Lieben, wir erlebten, wie Gott diesen Weg bestätigt hat. Wir haben damals uns auf den Weg gemacht. Wisst ihr, ich lerne heute von diesem Samariter. Wir haben viele Pläne und Ziele in unserem Leben. Wir haben unsere Schubladen. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Die hatte ich damals auch. Durch unsere Gebete versuchen wir dann, Gott auf unsere Linie zu ziehen. Wir beten dann nicht so direkt, aber wir meinen es eigentlich so: Gott, sei du auf einer Linie mit mir. So haben Dinge zu laufen. Und diese Geschichte lehrt hingegen etwas, was meiner nicht selten so eng gesetzten Zielorientierung meines Glaubens entgegengesetzt ist. Wir bekommen erstmal keine Klarheit, wenn Gott uns auf den Weg schickt. Wir hatten damals wiederum eine Schublade, wir hatten sofort Pläne gemacht. So wird das funktionieren. Danke, Jesus. Jetzt haben wir geantwortet, wir gehen zusammen mit 5 Mitgliedern unserer Familie nach Bonn. Wir suchen uns dort eine Wohnung. Wir vermieten unser Haus. Nichts dergleichen ist passiert. Wir konnten unser Haus nicht vermieten. Helene ist zurückgeblieben in Porta Westfalia. Ich bin für 2,5 Jahre nach Bonn gezogen, nach Bornheim, hier bei euch in der Nachbarschaft. Wenn wir uns auf den Weg machen, bekommen wir keine Klarheit. Das verspricht Gott uns nicht. Das hatte der Samariter damals auch nicht. Uns wird auch vorher nicht gesagt, was passiert, wenn wir uns auf den Weg machen. Wenn Gott uns auf den Weg des Glaubens schickt, sagt uns nicht direkt, sehr selten, dass diese und diese Dinge passieren. Wir müssen durch so einen Nebel durchgehen. Wir müssen uns an Gottes Hand festhalten, ohne zu wissen, wo es hingeht, aber im Vertrauen darauf, dass er, mein Gott, mein Herr, mein Jesus, gut ist. Dass er uns führt. Er hat uns auf den Weg geschickt. Er ist bei uns und wir vertrauen ihm. Und vom Samariter lernen wir diese wichtige Wahrheit, aber wir müssen uns auf den Weg machen. Stellt euch vor, er hätte sich nicht auf den Weg gemacht. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, aber ich merke, die Tatsache, dass er auf den Weg sich gemacht hat, hat ihn zur Heilung geführt. Ich möchte dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen, wo du ringst mit Dingen und Gott dir Dinge klar macht, Fragen in deinem Leben, Entscheidungen, dass du auf Gott, auf Jesus hörst. Vielleicht ergibt sich erstmal keinen Sinn daraus. Vielleicht mag es in deine Vorstellung gar nicht hineinpassen. Aber ich habe heute gelesen, dort auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Auf dem Weg dorthin wurden sie gereinigt. Auf dem Weg dorthin erlebten sie den Erfolg ihres Lebens. Auf dem Weg dorthin zusammen, damals mit der Familie, eine kleine Geschichte. Elene erzählte es mir. Wir hatten damals ganz, ganz enge finanzielle Verhältnisse. Familie Kopp kennt es vielleicht, oder die anderen Studierenden kennen es, wie es eng ist, wenn man so lernt und wenn man nur noch zwei Häuser zu versorgen hat, ein Haus in Porto-Westfalen, eine Wohnung in Bornheim. Dann haben wir ein Budget gemacht. Helene hatte 42 Euro, glaube ich, für die Woche, für die Kinder und für sie, für Lebensmittel, Pampers, Cremes und so weiter und so fort. Und ein Wunsch war es, für die Helene Brötchen doch zu haben. Ich erzähle es einfach für dich. Ich weiß nicht, warum das so in ihrem Herzen war, aber das war so ein großer Kampf, keine Bäckerei mehr, das war finanziell nicht drin. Und das durfte sie Jesus einfach abgeben, das dürfen wir immer wieder Jesus auch abgeben, unsere Nöte, unsere Herzen. Und wisst ihr, dann geht sie in den Gottesdienst und hört plötzlich den Moderator, der sagt, eine Großbäckerei in unserer Gegend hat so viel über am Abend, sie müssten es wegschmeißen, aber sie wollen es nicht wegschmeißen. Sie haben es uns angeboten, für die Gefährtenhilfe, und das ist so viel, dass wir als Gemeinde noch so viel haben, ihr dürft euch einfach Brötchen und Brot aus der Bäckerei holen. Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht groß? 3 Jahre lang hat die Gemeinde die Brötchen gehabt. Ich kehrte zurück. Die Gemeinde hat keine Brötchen mehr. Wir lachen drüber, es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum es ist eingestellt worden. Ich will das an uns nicht festbinden. Gott hat seine globalen Pläne, er ist souverän, aber wir als kleine Familie wurden in dieser Zeit von Gott mit dieser großzügigen Geste einfach ermutigt im Glauben. Wer hat nur eine Brötchen in Porto-Westfalica überlebt? Aber Gott ist so gut. Und das ermutigt mich so sehr. Ich möchte euch einfach das mit auf den Weg geben. Macht euch auf mit Jesus Christus. Gott hat für euch Wunder auf Lager. Kleine und große Wunder, das ändert nichts an der Tatsache, dass es Wunder sind. Für uns war das damals ein Riesenwunder. Ich bin so dankbar, dass ein guter Gott mich in meine Bestimmung führen will, in deine Bestimmung führen will. Er ist gut und ich lerne aus dieser Geschichte, er ist vertrauenswürdig. Ich kann ihm vertrauen, auch wenn ich auf den Weg mit ihm nicht selten mich im Nebel befinde. Also, wer von den 10 Männern hatte die größte Freude gehabt? Ich vermute der Samariter. Zumindest erzählt uns die Geschichte so. Haben sich die 9 auch gefreut? Eigentlich hätten die 9 viel größeren Grund zur Freude. Sie waren Juden, vielleicht noch viel stärker durch dieses religiöse Verständnis der Krankheit eingeschränkt. Aber wie ich lese hier von den Samaritern, vielleicht hatten die Juden so ein Denken, naja, wir sind halt Juden, also wenn es einem Gutes gehen muss, irgendwann mal, dann uns. Vielleicht haben wir auch so ein Denken, als Deutsche oder als Christen, ich weiß es nicht. So ein, und gerade Deutschen, wir sind so geprägt von einem Gedanken, das steht mir zu. Ich höre diesen Satz so oft, oh, sowas gibt es noch, warum hat das mir bis jetzt keiner gesagt, dass es mir zusteht? Alles abzuschöpfen, uns steht das zu. Und dann einfach aus dieser Erwartungshaltung. Und jetzt ein wichtiger Satz für uns, und das sehe ich ebenfalls in dieser Geschichte, nichts raubt mir die Freude, nichts raubt mir das Glück so stark wie ein Anspruchsdenken. Spezifische Erwartungen, das steht mir zu. Das prägt unser Denken heute, du hast glücklich zu sein. Das prägt unsere Gesellschaft. Alles ist erlaubt, weil du hast das Recht, glücklich zu sein. Anspruchsdenken. Und ich war in Moldawien und ich habe festgestellt, die Statistik sagt, dass es eins der ärmsten Länder Europas ist. Die Statistik sagt aber auch, dass die Moldawier deutlich glücklicher sind als die Deutschen. Erklärt das mir bitte mal. Warum? Weil wir Deutschen ein Anspruchsdenken haben. Und wir haben es verlernt, dankbar zu sein. Wir haben spezifische Erwartungen. Und wisst ihr, ich möchte uns heute ermutigen als Christen, dass wir unseren Glauben anders leben. So ungezwungen, nicht mit spezifischen Erwartungen verbunden, sondern einfach ungezwungen in unserer Beziehung zu Gott. Ungezwungen, das bedeutet ein Glaubensleben, das von seinen Möglichkeiten geprägt ist. Nicht von den Dingen, die dir zustehen, sondern von den Dingen, die Gott möglich sind in deinem Leben. Diese Dinge waren Gott möglich im Leben dieser 10 Männer. Er hat es möglich gemacht. Er hat sie geheilt. Dinge sind passiert aus seinen Möglichkeiten heraus. Und dann dürfen wir ungezwungen im Glauben Dankbarkeit genießen. Wir haben es nicht verdient. Wir haben heute Abend mal gefeiert. Eugen hat uns gesagt, das Kreuz bedeckt unsere Schuld. Ich habe es nicht verdient. Hast du es verdient? Wir haben es nicht verdient, dankbar darüber zu werden. Gott hat uns beschenkt mit dem größten Geschenk, sein Kreuz von Golgatha. Ungezwungen zu glauben. Danke, Jesus. Ein Riesengeschenk. Das steht mir nicht zu. Ich lebe allein aus deiner Gnade. Dann werden wir zu dankbaren und ausgeglichenen Jüngern von Jesus. Wisst ihr, und dann denken wir an all das Gute, das Gott getan hat. Ein wunderbarer Raum, den Gott uns gegeben hat, hier in Beuel. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Mittel, die wir haben, um die Miete zu bezahlen. Danke, Herr. Du machst es so gut. Danke für die Menschen, so wertvoll. Danke für das ermutigende Lied, das wir gehört haben. Das hat mich ermutigt. Ich sagte, danke, Jesus, für diese 2 Menschen, die gemeinsam die Ehre bereiten. Es berührte mein Herz. Danke, Jesus. Danke, dass diese Menschen hier bei euch in der Gemeinde sind oder sie besuchen. Wir denken an all das Gute, das Gott für uns getan hat. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir regen unseren Glauben durch Dankbarkeit an. Dankbarkeit fördert unseren Glauben. Dankbarkeit fördert unseren Glauben. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Glaube führt uns zu den nächsten Erlebnissen mit Gott. Das ist so ein positiver Kreislauf. Die Dankbarkeit führt uns zu den nächsten Erlebnissen mit Gott, weil wir lernen, Gott zu vertrauen, weil wir verstehen, aus ihm und von ihm kommen all diese Dinge. Und diese Erlebnisse schenken uns und stärken uns wieder den Glauben. Und darüber sollten wir Menschen erzählen, was Gott tut. Es ist wie ein Kreislauf. Wir fördern unseren Glauben durch Dankbarkeit. So funktioniert es. Das ist die Zeit des Kakaos. Wisst ihr, und jemand sagte, Dankbarkeit ist so wie Kakao. Ihr seht es vielleicht. Ihr habt es mitbekommen, wie man so einen Kakao rührt. Und was ist eigentlich das Wertvolle in einem Kakao? An dieser Schokomilch. Das ist doch die Schokolade drin, oder? Deswegen rührt man sie auch rein, weil es dann gut schmeckt, süß schmeckt, wohltut und gut riecht. Aber ich habe den jetzt vor einer halben Stunde eingerührt. Was würde passieren nach 2 Stunden? Ein Phänomen. Wer weiß es? Abgelagert. Man nimmt es aus dem Kühlschrank, so ein kühler Kakao, und jetzt sieht man es nur ganz wenig, da ist eine dicke Schicht Kakao unten. Die wird noch größer, wenn wir es länger stehen lassen. Und wenn ihr dann so ein Glas Kakao, das fertig gerührt ist, nehmt, was macht ihr dann? Ihr rührt das um. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt ist der Kakao wieder da. Er ist vermischt. So richtig gut. Ein bisschen zu wenig Kakao. Ich hätte 2 Löffel reinmachen sollen. Aber so richtig gut. Wisst ihr, so funktioniert es mit unserer Dankbarkeit. Gott hat so viel Gutes hineingelegt in unser Leben. Er hat so viel Gutes bewirkt. Augen aufzumachen, das zu sehen und dann auch immer wieder sich zu erinnern. Und das Erinnern ist das Rühren im Kakao, dass das Gute, was da ist, wieder hochkommt. Und wisst ihr, damit das gut schmeckt, darf ich es auch gerne erzählen, den anderen ein Wohlgeruch zu sein. So beschreibt es ja die Bibel, dass wir so ein Wohlgeruch Christi sein sollen. Wisst ihr, das ist ein Segen, wenn wir miteinander mit Menschen sind, die genau das machen. Sie rühren die Dinge hoch und sagen, Gott ist so gut, schaut mal, was er gemacht hat. Das schmeckt so gut, das tut so gut, das riecht so gut. Dankbarkeit ist wie ein guter Kakao. Aber ein guter Kakao, der muss immer wieder gerührt werden. Es gibt im Russischen ein wunderbares Lied, dort heißt das, zähle die Gnaden Gottes in deinem Leben. Und ich finde so klasse, dieser Ausdruck. Dort heißt es im Russischen, Milosti Gospodnye vzpominaj schitaj. Das heißt, erinnere dich an die Gnadenerweise Gottes in deinem Leben, und dann zähle sie, zählst du es. Also zählen bedeutet bewusst. Also nicht da ist was Gutes passiert, sondern zählen bedeutet, ich reihe auf. Ich weiß ganz genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Gnadenerweise Gottes in deinem Leben zu zählen. Dann heißt es weiter in dem Lied, sehe ich da jene Serze Papsterei. Also jede von ihnen wiederhole immer wieder in deinem Herzen. Ein wunderbares Lied, das uns das hier lehrt. Вспомни, как он щедро наделил, удивляться будешь, что он совершил. Also, erinnere dich daran, was Gutes getan hat, und du wirst wieder staunen. Wir verlernen als Christen, als Kinder Gottes, das Staunen über seine Gnade, über sein Geschenk in unserem Leben. Und ich möchte uns heute ermutigen, die Schokoladenrührer zu sein. Diejenigen, die den anderen noch ein Segen sind mit den Dingen, die Gott getan hat. Dankbarkeit ist ein Magnet für Wunder. Dankbarkeit ist ein Magnet für Menschen. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Samariter sich auf den Weg macht und erzählt und lobt. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass er geschwiegen hat. Das geht gar nicht. Schon bei Jesus ruft er laut: Jesus, danke dir. Du hast so viel Gutes getan in meinem Leben. Lass uns so wie Samariter sein, der so zu Jesus kommt. In unserer Umgebung. Nicht dem missmütigen Christen sein, denen alles nicht genug und zu schwer und zu schwierig ist und die Zeit ist so schwer und die Teuerung so hoch. Lass uns diejenigen sein, die wie mit der Samariter Gott lobt und preist. Dankbarkeit ist wie ein Magnet. Dankbarkeit zieht an. Zieht nicht nur das Gute wieder an, sondern es zieht Menschen an. Das zieht Menschen in den Bann. Wo seid ihr gerne zusammen? Seid ihr gerne mit Menschen zusammen, die klagen und undankbar sind und unzufrieden sind? Können übrigens dankbare Menschen unzufrieden sein? Das funktioniert irgendwie nicht, oder? Unzufriedenheit und Dankbarkeit? Oder können undankbare Menschen zufrieden sein? Das passt irgendwie nicht. Und ich möchte dich einladen, dass du ein Magnet für Wunder bist, ein Magnet für gute Menschen bist in deinem Leben. So ein Sonntag-Gottesdienst, so wie heute es gefeiert wurde, das ist eine Erinnerungsfeier. Und vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst das erste Mal oder schon ein paar Mal, aber du kennst Gott nicht so persönlich. Und weißt du, was wir heute gemacht haben? Wir haben ebenfalls sinnbildlich so die Schokolade der Geschichte gerührt und haben gesagt, schau, was passiert ist. Jesus ist gestorben. Ein Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl, allen Menschen zu zeigen, Jesus hat uns lieb, er starb für uns. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Das ist Abendmahl, unter anderem auch. Und Jesus sagt auch, macht das, denkt daran, was ich für euch gemacht habe, wo er dieses Gebot gibt. Tut das zu meinem Gedächtnis. Wisst ihr, Gott hat uns so Stationen eingebaut in unserem Leben, wo wir auch als Gemeinde dankbar sein dürfen. Das hat er schon in seinem Volk gemacht. Immer wieder Feste oder auch Mahnmale oder Erinnerungsmale. Könnt ihr euch erinnern, wo das Volk Israel durch den Jordan geht in das verheißene Land? Was mussten sie tun, wo sie durch den Fluss gegangen sind? Wisst ihr es noch? Sie mussten Steine vom Flussbett mitnehmen. Wisst ihr, was sie mit ihnen gemacht haben? Machen mussten, weil Gott es gemacht hat oder hingewiesen hat. Sie haben so einen Steinmal aufgerichtet. Wisst ihr, warum? Ein Denkmal und dann eine Begründung. Wenn ihr mit euren Kindern unterwegs seid und die Kinder sehen, dann fragen sie, was ist das für ein Haufen Steine? Das ist oft bei den Menschen. Sie haben nicht den Blick. Sie sagen, was ist das für ein Haufen Steine? Und was sagen dann die Eltern? Da sind besondere Steine. Weißt du, woher sie kommen? Guck mal, was Gott gemacht hat in unserem Leben. Das ist unsere Geschichte. Er hat den Fluss in zwei geteilt. Er hat uns hier reingebracht. Und wir haben sie vom Flussbett damals mitgenommen. Sie gehören eigentlich in den Fluss, wären nie sichtbar gewesen. Aber das ist ein Zeichen der Gnade und der Kraft Gottes. Habt ihr als Eltern Steindenkmal in eurem Leben, wo eure Kinder sehen, so ist Gott? Habt ihr in der Gemeinde so Zeichen, die ihr setzen dürft, um Menschen daran zu erinnern, so gut ist Gott, so gut ist Jesus? Ich wünsche es euch vom Herzen. Ich wünsche, dass ihr euch daran erinnert. So ein Fest zum Beispiel ist auch ein Erntedankfest. Das ist auch so ein Denkmal, den wir setzen, weil wir allen anderen erzählen und uns selbst uns daran erinnern, Gott versorgt uns, Gott ist gut. Macht es immer wieder. Wir brauchen das, dass wir uns daran erinnern, Gott ist gut, er wirkt in unserem Leben. So wie bei den Juden damals. Gott hat uns befreit aus der Sklaverei. So wie bei uns heute beim Abendmahl. Wir dürfen das Gleiche sagen. Gott hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. So ist Gott. Also wollen wir heute vom Samariter lernen, dankbare Menschen zu werden. Das ist mein letzter Punkt. Damit wir andere Menschen anziehen, habe ich gesagt. Ich lerne Englisch. Ein bisschen. Meine Fremdsprache in der Schule war Deutsch. Und da gibt es aber ein Sprichwort, das mir gefällt. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Your vibe attracts your tribe. Ist das verständlich so? Also deine Schwingungen, sie ziehen Menschen um dich herum, also deine Umgebung an. Kennt ihr die Thermostate und Thermometer? Ein Thermometer, was macht ein Thermometer? Bitte? Misst die Temperatur. Also wenn ich ein Thermometer mit hineinnehme in diesen Raum und hier aufstelle, was macht dieser Raum? Er bildet einfach ab. Hier sind, keine Ahnung, für mich hier vorne 28 Grad, für euch wahrscheinlich 19. Was macht ein Thermostat? Regelt die Temperatur. Wie ist das bei dir als ein Kind Gottes? Ein Kind Gottes, das wunderbare Dinge Gottes erlebt in seinem Leben. Bist du ein Thermometer oder ein Thermostat dort, wo du bist? Bist du derjenige, der einfach deine allgemeine Temperatur in deiner Umgebung abbildet? Bist du mit den Kollegen, wo du die dazustellst und dann über den Chef geschimpft wird und über die Arbeitsbedingungen und sonst was und du bist dabei. Oder über die Regierung, das ist noch viel aktueller heute, ja. Und du bist, und wir sind dabei. Das tut so gut, das abzubilden. Oder bist du derjenige, der ein Thermostat ist, der Menschen einfach rauszieht aus diesem Negativen, der sagt, aber Gott ist groß, aber Gott trägt, aber Gott hat nichts aus seiner Hand verloren, ihm ist nichts entglitten. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Ihr braucht Jesus, um diesen Blick zu haben. Bist du ein Thermostat oder ein Thermometer? Ich wünsche dir, dass du ein Thermostat bist und dass du Menschen ein Segen bist mit deiner Dankbarkeit, mit deinem Blick auf das Leben. Seien wir bitte dankbar für die ganzen Alltäglichkeiten, die um uns herum sind. Wären sie weg, wir würden sie sehr vermissen. Seid dankbar als Gemeinde für eure Diener in der Gemeinde. Wären sie weg, würdet ihr sie vermissen. Seid dankbar für die so viele kleinen Dienste. Wären sie weg in eurer Gemeinde, würdet ihr sie so heftig vermissen. Ich habe letztens reingehört, an einem Gottesdienst fehlten die Techniker. Ihr wurdet richtig vermisst. Wir sind dankbar für euren Dienst. Seid dankbar für eure Prediger. Würden sie weg sein, würdet ihr sie vermissen. Für die Ältesten. Das sind so Alltäglichkeiten, die wir haben. Aber ich möchte weitergehen. Seien wir dankbar für die Menschen, die einfach ihre Pflichten erfüllen. Wenn dein Ehemann den Müll rausbringt, danke ihm, auch wenn das die normale Aufgabe ist, die ihr besprochen habt. Wenn unsere Kinder die Hausarbeiten machen, die wir von ihnen verlangt haben, seid dankbar, dass sie sie gemacht haben. Danke mir unseren Kollegen, auch dafür, dass sie einfach ihre Arbeit getan haben, für die sie einen Lohn bekommen vom Chef. Dankbar zu sein. Habt kein Anspruchsdenken. Lasst uns nicht so starr sein. Sehen wir doch auf das Gute, das wir erleben. Sehen wir das so, als würde jemand, der es tut, uns immer wieder einen Gefallen tun. Bedanken wir uns dafür, dann werden wir erleben, wie andere uns freiwillig beginnen zu helfen, dass sie uns Gutes tun. So viel Gutes wird in das Leben, in dein Leben, in deine Familie, in deine Gemeinde hineinkommen. Noch viel mehr. Gott möchte das wieder sehen. Und wisst ihr, das Letzte, damit will ich abschließen. Und das ist ein Übungsprozess. Wir können unsere Augen trainieren, das Gute zu sehen. Wir können unsere Augen trainieren, das Gute zu sehen, selbst auch im Leib. Und das bewirkt Dankbarkeit. Wirklich. Und das verändert unsere Denkweise. Das verändert unsere Gefühle, wenn wir morgens aufwachen. Und ich verspreche dir, du wirst Gutes von Jesus erleben. Wenn wir uns auf den Weg des Glaubens machen, kommt jedenfalls mal das, was Gott wirken will. Und diese Gedankenstöße aus dieser Geschichte möchte ich euch mitgeben. Möge Gott euch segnen mit Dankbarkeit, mit Zufriedenheit. Er will es tun und macht euch auf den Weg. Dort sind die Geheimnisse Gottes verborgen, die er wirken wird. Amen.